Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Reflexe. Denkstoffe, das sind für uns die modernen Klassiker der Kulturtheorie, von Theodor Adorno und Hannah Arendt über Michel Foucault bis hin zu Judith Butler. Über die Bedeutung, die sie für heutige Leser noch haben können, sprechen wir jeden Monat einmal in unserer Reflexe-Serie Denkstoffe. Im Zentrum unserer heutigen Sendung steht das Buch «Das Ende der Geschichte» von Francis Fukuyama. Als das Buch vor 20 Jahren erschien, hat es einigen Wirbel ausgelöst. Man war sogleich mit allerlei Urteilen zur Hand. Der Autor sei ein Neokonservativer im Dienste von Präsident George W. Bush und seine Betrachtungsweise der Geschichte äußerst naiv. Was bleibt heute von Fukuyamas Theorie, dass die liberalen Demokratien sich überall durchsetzen werden und den Endpunkt der Geschichte bedeuten? Martin Heule spricht darüber mit Georg Kohler, emeritierter Professor für politische Philosophie an der Universität Zürich.
Das Buch «Das Ende der Geschichte» von Francis Fukuyama hat damals, vor 20 Jahren, großes Aufsehen erregt und es ist bei vielen sofort durchgefallen. So naiv kann doch nur ein Amerikaner sein und ähnliche Schnellschüsse waren zu hören. Georg Kohler, heute emeritierter Professor für politische Philosophie an der Universität Zürich, kann sich noch gut an damals erinnern, als das Buch erschienen ist.
Also ich gebe zu, dass es mir gefallen hat. Ich glaube, der trifft etwas und ich fand es deswegen interessant, weil es gegen diese postmoderne Miesepetrigkeit, wonach es keine großen Erzählungen mehr geben könne, so hat ja mal François Lyotard gesagt, weil es wieder eine große Erzählung war, die eine gewisse Plausibilität hatte, die ich gerne immer noch verteidige. Auf der anderen Seite war es klar, wenn jemand vom Ende der Geschichte spricht, dann haben alle Historiker aufgeschrien und gesagt, sowas gibt's doch nicht. Spinnt der oder ist der irgendwie ein verkappter Heilstheologe oder irgend so etwas? Aber genau diese Provokation hat mir gefallen.
Natürlich war es eine Provokation, vom Ende der Geschichte zu reden. Fukuyama hat das Missverständnis sozusagen gesucht. Aber wer sich auch nur ein bisschen mit seiner großen Erzählung, wie Georg Kohler sagt, auseinandersetzt, der musste verstehen, dass es Fukuyama nicht um das Ende der Ereignisse, nicht um das Ende der Welt ging.
Was er meinte, ist, dass es nach 89, nach dem Zusammenbruch des Sowjetimperiums, nach dem Zusammenbruch auch dieses, wenn man so will, Weltbürgerkriegs zwischen 45 und 90, also nach dem Ende der kommunistisch, stalinistisch, wie auch immer, leninistischen Verheißung und auch nach dem Ende, klar, des Faschismus und des Nazireichs, auf der, wenn man so will, ideologischen Ebene eigentlich nur noch ein Angebot gegeben hat, das einigermaßen einleuchtend wirkte, nämlich eben diese Kombination von liberaler Marktwirtschaft, liberaler Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Die westlichen Staaten, Amerika zuerst, die, wenn man so will, diesen Krieg, den Kalten Krieg, diese Auseinandersetzung, ja, so kann man schon sagen, gewonnen haben, das waren liberale, marktwirtschaftlich, rechtsstaatlich verfasste Demokratien. Und da sagt nur zunächst mal Fukuyama, habt ihr was Besseres als diese Idee, die sich in diesen Staaten verkörpert hat oder in diesen Gesellschaften, muss man wohl sagen, und dazu gibt es vorläufig keine plausible Alternative. Und in gewisser Weise, denke ich, hat er damit recht gehabt.
Es gibt keine plausible Alternative zur liberalen Demokratie, so Fukuyama. Seine Theorie platzte in ein pessimistisches Europa, wie es Fukuyama beschreibt. Man hatte die Schrecken der Vernichtung der Juden vor Augen, man lebte in der Angst vor der Atombombe. Auch der Zerfall der Sowjetunion mochte die Gemüter der Europäer kaum aufzuhellen. Und da kommt ein junger Amerikaner daher, der sagt, Freunde, wir leben in einer guten, in einer sehr guten Zeit.
Ja, also so stellt er sich selber dar. Ich fand auch 1989, 1990 diese Darstellung des, wenn man so will, westlichen oder abendländischen, sehr altmodisch, habe ich das jetzt extra verwendet, Bewusstseins eigentlich übertrieben. Es herrschte durchaus Zuversicht, nur darf man nicht vergessen, wenn wir uns als wir im Westen bezeichnen wollen, wir waren zumindest in den 80er Jahren natürlich in einer heiklen Situation. Man wusste ja nicht, ob am Ende nicht doch dieses Schreckliche des nuklearen Krieges ausbrechen hätte können. Deswegen hatte man zu Recht Angst und deswegen hat man sich immer wieder an die Zerbrechlichkeit erinnert. Man hat sich immer wieder daran erinnert, dass die westliche Kulturnation Deutschland die allergrößten Menschheitsverbrechen begangen hat. Also dieses skeptische Element war schon da, aber dass wir jetzt in Europa von einem rabenschwarzen Pessimismus besetzt gewesen wären, das habe ich auch nicht gesehen.
Georg Kohler, wer ist denn Francis Fukuyama?
Ja, zunächst ein Amerikaner im besten und auch im vielleicht manchmal ironisch zu gebrauchenden Sinn des Wortes, also im besten Sinne. Er hat offensichtlich japanische Wurzeln, hat aber ist in Chicago aufgewachsen, hat in Amerika studiert, übrigens alte Geschichte, hat sich also mit den alten Griechen herumgeschlagen. Also dieses umfassende Interesse und dieser weite kulturelle Hintergrund, das ist das Gute, auch dieser Optimismus, und dann gehört auch dazu, dass er sehr häufig gearbeitet hat in sogenannten Denkfabriken, in Think Tanks, also nicht einfach ein klassischer alteuropäischer Akademiker. Dann war er regierungsnah, er war ursprünglich so in den 80er Jahren auch auf dem Feld, dass man das Neokonservative bezeichnet hat, hat sich aber nachher davon, finde ich, sehr glaubwürdig distanziert, vor allem mit guten Argumenten, und ist jetzt Professor für Politikwissenschaft an der sehr renommierten Johns Hopkins Universität.
Francis Fukuyama ist nur einmal auf seine Theorie zurückgekommen, und zwar, als die islamistische Bedrohung ein planetäres Thema wurde, als die Vereinigten Staaten in ihrem Land von Al-Qaida angegriffen wurden. Da meinte er, sich insofern geirrt zu haben, dass die islamisch-arabische Welt, ganz im Gegensatz zu seiner geäußerten Meinung, nicht nach der liberalen Demokratie dränge. Diese Selbstkritik hätte er sich sparen können. Wir haben in diesem Jahr gesehen, dass gerade der arabische Frühling Fukuyama recht gibt.
Das ist eben vielleicht das, etwas gar Amerikanische. Man reagiert schnell. Fukuyama hat damals einerseits natürlich auf 9/11 reagiert und, wenn man so will, auf das Konkurrenzwerk vom Clash of Civilizations von seinem Kollegen Huntington, also das ja sagte, nein, es ist nicht so, dass wir einen Trend haben in der modernen Welt zu einer gewissen Friedlichkeit, zu einem gewissen rechtsstaatlich organisierten und dann auch zivilisierten Zusammenleben, sondern es gibt wieder Todfeindschaften, es gibt wieder den Kampf auf Leben und Tod. Das sind ja im Hintergrund eigentlich die beiden Modelle. Fukuyama letzten Endes orientiert sich an diesem aufklärerischen Modell, dass der Mensch lernfähig ist, dass er das Recht benutzen kann, um den Kampf auf Leben und Tod zu ersetzen, und dass es eine Möglichkeit gibt, ja, in sozusagen zivilisierten, ich will nicht sagen paradiesischen Umständen miteinander zu leben. Dagegen gibt's schon immer, wenn man so will, unter den Politologen oder den Zeitdiagnostikern die Karfreitagstheologen, die sagen, nein, in dieser sündigen Welt gibt es immer Kampf auf Leben und Tod. Es wird nie so sein, dass wir nicht Todfeinde haben. Das war eben letzten Endes der Grundtenor von diesem Clash of Civilizations. Und nach 9/11 hat sich dann Fukuyama dem ein bisschen angepasst, aber wie der arabische Frühling dieses Jahres zeigt, eigentlich hätte er dazu keinen Grund gehabt, und das hängt wiederum mit der Theorie, die er entwirft, zusammen.
Schauen wir uns doch diese Theorie etwas genauer an. Welches ist denn Fukuyamas Kernthese?
Die Kernthese des Buches ist eigentlich eine anthropologische, also er geht vom Wesen des Menschen aus und er sagt, Menschen sind gesellige, lernfähige, natürlich immer auch privat organisierte und mit Privatwillen versehene Geschöpfe, die zwei Möglichkeiten und zwei Grundbedürfnisse haben. Das eine Grundbedürfnis ist, mit Technik, Wissen, Technologie, die Natur zu kontrollieren. Daraus entsteht Naturwissenschaft, daraus entsteht dieser ungeheure technische Fortschritt, der für viele Teile dessen das meiste eigentlich verantwortlich ist, was wir als Komfort und Fortschritt im guten Leben empfinden. Das ist das eine. Also wir können die Natur wissenschaftlich-technisch mehr oder weniger zu unseren Zwecken nutzen lernen. Das andere ist, Menschen sind Wesen, die, wie er auf den Spuren Hegels sagt, nach Anerkennung verlangen. Das heißt, ich will vom anderen anerkannt werden als gleichwertig.
Diese Anerkennung als Gleichwertige fand die längste Zeit der Geschichte nicht statt. Die einen waren, wie Hegel es sah, die Herren und die anderen die Knechte.
Und dann sagt Hegel, auf den sich Fukuyama bezieht, im Prozess der Zivilisation kommt es eben so, dass es eine recht tricky Dialektik da erzählt wird, im Prozess der Zivilisation kommt es so, dass die Knechte eigentlich die Schlaueren werden und aufgrund dieser Selbsterfahrung auch die Anerkennung vom Herrn verlangen. Dann gibt es nochmal einen Kampf auf Leben und Tod, dann merken aber irgendwo beide, wir sind aufeinander angewiesen, wir anerkennen einander als Gleiche und daraus entsteht dann so etwas wie die Idee der gemeinsamen kollektiven Selbstregulierung und Regierung, wenn man will, Demokratie.
Also in den Menschen steckt das Bedürfnis, als Gleichberechtigte anerkannt zu sein. Sie haben auch den Mut, dafür einzustehen, dafür sogar ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Gleichzeitig sind wir technisch und wissenschaftlich begabt. Aus dieser Kombination entsteht die moderne Demokratie, die ja von der Gleichheit ausgeht.
Die aber auf den freien Markt, wo das technische Wissen immer wieder verbessert werden kann, angewiesen und aufgestützt ist. Und deswegen ist diese Kombination liberaler freier Markt, aber rechtsstaatliche Bändigung des Anspruches auf Gleichheit und Freiheit ist das Beste, was passieren kann. Und es ist deswegen, sagt Fukuyama, auch kein Zufall, dass sich das durchsetzt, weil es einfach am, nützlichsten, am effizientesten, am kraftvollsten ist.
Man muss wohl auch sagen, dass Fukuyamas Buch sehr gut geschrieben ist. Man spürt die Mündlichkeit der Vorträge heraus, auf deren Grundlage das Buch entstanden ist. Man fühlt sich als Leser angesprochen und die Argumentationen leuchten dem Laien ein. Und dem Profi, dem Philosophen?
Ja, vieles leuchtet mir zunächst ein. Auf der, wenn man so will, normativ-ideellen Ebene haben wir ja die Erfahrung gemacht, also freier Markt, wenn er rechtsstaatlich gebändigt ist, sorgt dafür, dass man immer wieder neue Ideen hat. Er zwingt dazu, nicht faul zu werden. Aber weil wir eben in einer rechtsstaatlichen Demokratie leben, die dann auch die Interessen der vielleicht etwas weniger Schlauen nutzt, haben wir sozialstaatliche Sicherungen. Diese sozialstaatlichen Sicherungen sind aufgestützt auf das Menschenrecht jedes Einzelnen auf ein menschenwürdiges Leben. Also diese Kombination macht einem rein normativ von der Frage her, was willst du eigentlich, doch einen guten Eindruck. Mir fällt nichts Besseres ein. Eine gelenkte Staatswirtschaft, wie sie im Osten der Fall war, in der DDR, ist zusammengebrochen. Eine irgendwie von oben gelenkte patriarchalische oder diktatorische Politikwirtschaft wird auf Dauer den Menschen, die gebildet sind, auf die Nerven gehen, um das Mindeste zu sagen. Das ist ja ein weiterer Aspekt von dieser Dialektik, die der Herr Fukuyama beschreibt. In einer Gesellschaft, die sich weiterentwickelt, werden die Menschen auch immer gebildeter und haben von daher Ansprüche. Also eben die Knechte sind dann diejenigen, die im Prinzip die Sache machen und das auch langsam merken und von daher sagen, hört's mal, also so geht's nicht. Also rein ideologisch oder normativ gesprochen ist das einleuchtend. Alle anderen Alternativen sind verglüht. Und dann gibt es durchaus auch dasjenige, wenn man sich fragt, warum denn hat der Westen letzten Endes diese Auseinandersetzung gewonnen? Weil sie genau auf dieser Ebene attraktiver war.
Auf dieser Ebene gibt es nicht viel einzuwenden, meint Georg Kohler, auf anderen schon.
Die Hauptkritik, die ich zunächst mal formulieren würde, ist allerdings die, dass sich, um es jetzt etwas gebildet zu sagen, Fukuyama nicht entscheiden kann zwischen einer hegelisch-marxischen Deutung der Geschichte und einer kantischen. Hegel, Marx haben ja, oder Jesus, So sind sie dann auch aufgefasst und ausgebeutet worden. Die Idee, sie hätten sozusagen das Geschichtsgesetz entdeckt, also wie sich die Geschichte als Fortschrittsgeschehen entfalten muss, fast naturwissenschaftlich. Und so jedenfalls wurde es dann halt im dialektischen Materialismus der Ostblockstaaten ausgelegt. Es gibt kein Geschichtsgesetz, das ist Humbug. Und da ist Fukuyama viel zu naiv, wenn er sich auf Hegel verlässt und auf seinen Meisterschüler Kojève, der da vorkommt. Nein, die Geschichte kann sich einfach so entfalten, wie sie bei Kant beschrieben wird, nämlich als ein Geschehen, in dem und durch das wir hoffen dürfen, das sagt immer Kant, hoffen dürfen, dass es so etwas wie Fortschritt gibt, Fortschritt, den man beschreiben kann, also weniger Krieg, mehr Möglichkeiten zur Entfaltung, mehr Lebenschancen. Und die Grundidee bei Kant ist ja, die menschliche Evolution ist Evolution einer Gattung, die lernen kann. Also wir sind lernfähig, aber Kant sagt gleichzeitig auch, dieses Lernen geht durch furchtbare Brüche, durch entsetzliche Katastrophen hindurch. Wir wissen nie, wann das zu Ende ist. Eben, er sagt nur, was dürfen wir hoffen? Wir dürfen es hoffen, dass es gut geht, aber wir sind immer wieder belehrt durch die Sache, dass es viel schlimmer wird, dass der Mensch ein Wesen ist, in dem es auch Anlagen zum Bösen gibt. Und diese Ambivalenz des geschichtlichen Fortschrittsgeschehens wird von Fukuyama zu wenig deutlich ausgeführt, obwohl er durchaus das wiederum zu seiner Verteidigung Gesichtspunkte hat, unter denen er es dann doch zeigt, es kann auch schiefgehen.
Es kann auch schiefgehen, denn die Geschichte ist ambivalent. Der Kantianer Georg Kohler meint, dass Francis Fukuyama diese Ambivalenz zu wenig beachtet und dass er, weil er ein großes Gemälde herstellen will, die ganz großen Spachteln und Pinsel zur Hand nimmt und zuweilen doch wichtige Unterschiede vernachlässigt. Etwa, dass er von liberaler Demokratie spricht, tatsächlich aber den amerikanischen Kapitalismus der 80er und 90er Jahre meint. Sehr grob sind auch die Grenzen zwischen einer historischen und posthistorischen Welt gezogen.
In einer posthistorischen, wo sich sozusagen diese Kombination schon durchgesetzt hat von Markt, kapitalistischem Markt und Rechtsstaatlichkeit und liberaler Demokratie. Aber die Welt ist geteilt. Es gibt eine andere Welt, die er dann die historische Welt nennt, wo das vollkommen offen ist. Und wie weit diese Welt der krassen Ungerechtigkeiten, der Unterentwicklung im weitesten Sinne des Wortes, wie weit diese Welt nicht die posthistorische dann doch auch gefährden kann, das lässt er offen. Und man kann ja 9/11 durchaus als einen Angriff, der eben von Konflikten und schrecklichen Ressentiments und Unglück beherrschten historischen Welt auf die posthistorische, schon in eine andere Periode des Fortschritts geratene Welt begreifen. Also dass da etwas offen ist, das ist schon auch klar. Und das andere, was Fukuyama auch sagt, ist auch in der posthistorischen Welt, also in der Welt des entwickelten Kapitalismus, der entwickelten liberalen Demokratie, kann es Zersetzungstendenzen geben. Diese Welt kann sozusagen hedonistisch verkümmern, sie kann schlaraffisch erschlaffen, um es mit einem Wortspiel zu sagen. Sie kann sozusagen kippen in ein bloßes Blinzeln und sich an den unmittelbarsten Freuden erfreuen und kann sozusagen den Mut, die Auseinandersetzung mit den Schwierigkeiten des Lebens verlieren. Also es ist, er sagt das nietzscheanisch, die Welt des letzten Menschen. Es sind die zufriedenen Blinzler, die nichts mehr wollen, nichts mehr können und eigentlich nur noch konsumieren.
Womit wir wieder bei einer Perspektive ankommen, die so falsch nicht ist, die Perspektive einer konsumistischen, posthistorischen Welt.
Das, was seit, das wird ja 92, 93 geschrieben, dieses Buch Ende der Geschichte, was in diesen knapp 20 Jahren passiert ist, ja, geht schon in die Richtung. Also der westliche Kapitalismus, vor allem in Amerika, wurde zu einem Pumpkapitalismus oder so nach dem Motto Enjoy now, pay later und spielt ja keine Rolle. Die Härte und Strenge eines Lebens in der Konkurrenz wurde vergessen. Und so kann man sagen, der vor allem am Beispiel Amerikas, der USA, ablesbare Konsumkapitalismus und Pumpkapitalismus hat innere Zersetzungserscheinungen, die Fukuyama schon auch mitreflektiert, die er aber vielleicht unterschätzt hat. Jedenfalls ist die heutige Situation, in der wir jetzt leben, mit seinen Kategorien so nicht mehr zu erfassen.
Einmal mehr, das Buch Das Ende der Geschichte ist ein Werk, das in seinem historischen Kontext gelesen werden muss. Etwa wenn Fukuyama immer wieder auf die Rolle Japans zu reden kommt, die damals eine viel präsentere und stärkere war als heute. Andererseits nämlich befasst er sich überhaupt nicht mit China. China, von dem heute die Kapitalismusfreunde meinen, dass es mit zunehmendem Wohlstand auch zunehmend demokratisch werden würde.
Beispiel China, das ja viele irritiert heute, die sich mit Fukuyama auseinandersetzen und sagen, naja, eigentlich sind diese westlichen Demokratien dekadent geworden, sie machen nur noch Schulden, sie sind im Abstieg begriffen und so weiter. Das hört man ja und auch dafür gibt es ein paar Evidenzen. Ein Beispiel ist diese eigentümliche Verbindung zwischen Kommunismus und sehr, sehr rabiatem Kapitalismus, den man in Shanghai oder wo auch immer geradezu konsterniert beobachten kann. Dazu würde ich zunächst sagen, ja, das hat schon auch Platz im weiten Gefüge von Fukuyamas Denken. Das bezieht sich auf die Frage, wie geht das weiter in der eben Welt der damaligen Unterentwicklung. Dann gibt es diese Möglichkeit eines autoritär geführten Staatswesens, das aber quasi diese kapitalistischen Instinkte entfesselt oder nach dem Satz von Deng Xiaoping, es spielt keine Rolle, wie die Katze aussieht, ob schwarz oder weiß, wichtig ist, dass sie Mäuse fängt. Ja, das ist die jetzige Phase, nur würde ich meinen, so wie beim arabischen Frühling auch, stehen wir bald mal vor der Frage, wie das weitergehen kann in China. China 1990, man kann das nicht vergessen, gab es diese Tiananmen-Revolte. Also gerade dort die besten Studierenden wollten nichts anderes als liberale Rechte einfordern, wollten eine liberale, pluralistische Demokratie. Das wurde verhindert, vielleicht sogar zum Besten dann des weiteren Aufstiegs der großen Volksmassen. Das will ich ja jetzt gar nicht beurteilen. Ich würde nur sagen, dieses Bedürfnis nach Anerkennung, nach Gleichwertigkeit, dieses Bedürfnis mitzumachen, das wird sich in China ganz gewiss auch melden. Also ich glaube nicht, dass dieses Modell der gelenkten Organisation, diese Kombination von letzten Endes leninistischer politischer Leitungsstruktur und kapitalistischem Wildwuchs, dass das nicht größte Spannungen hervorrufen wird. Größte Spannungen, die dann auch zu einem analogen Phänomen führen können, wie das, das wir jetzt gerade als arabischen Frühling und Sommer mit Bewunderung und auch mit gewisser Bangnis verfolgen. Also gerade an China, meine ich, könnte sich wiederholen, was wir an der arabischen Welt gesehen haben, dass dieser Thymos, dieses Bedürfnis nach Anerkennung, dieses sich nicht einfach zufrieden geben mit dem vollen Bauch, dass sich das wieder meldet und dass das in die Richtung weist, die Fukuyama schon vor 20 Jahren mal markiert hat.
Vielleicht wird man, was China betrifft, in einigen Jahren auf Fukuyama hinweisen können. Wir haben bereits auf die Demokratiebewegungen in der arabischen Welt hingewiesen. Interessant und auch irritierend für die Menschen im Westen ist die Tatsache, dass nicht die traditionellen westlichen Demokratien wie etwa die Vereinigten Staaten dort als Vorbild gelten, sondern eher die Türkei. Die Türkei, die zwar unter Atatürk säkularisiert wurde, inzwischen aber von einer islamischen Partei geführt und vom Westen, von Europa beargwöhnt wird.
Also die Türkei ist ein sehr spannendes Beispiel, kann man auch in diesen Zusammenhang hineinnehmen, wie weit eben Marktwirtschaft plus liberale Demokratie so einen Fluchtpunkt bilden der ideologischen Gedankenarbeit. Was die Perspektive der Europäer auf die Türkei betrifft, da habe ich ein gewisses Verständnis, einfach nur deswegen, weil die Europäer ja enorme Mühe haben, diesen Haufen, den sie jetzt bilden, dieses Europa der 27, mehr oder weniger zusammenzubringen. Das ist also letzten Endes eine pragmatische Sache. Wenn sie es aber mit kulturalistischen Vorurteilen verbindet, dann habe ich größte Bedenken, weil in der Tat ist die Türkei der interessante Fall, dass aus den letzten Endes kulturellen Traditionen eines islamischen Volkes, wobei die Türkei auch ja sehr spät so etwas wie ein Volk geworden ist und das Kurdenproblem zeigt, dass es immer noch nicht ist, aber eine Gegend, die ja irgendwo doch die eigenen kulturellen Traditionen und Quellen ernst nimmt und nicht einfach nur nach säkularem Muster vorgeht, dass die doch in der Lage sind, demokratisch zu bleiben. Vorläufig sind sie das. Das wäre einfach falsch, das zu leugnen. Und enorm erfolgreich sind wirtschaftlich. Also, wenn ich so sagen will, wir haben allergrößtes Interesse, dass dieses türkische Experiment gelingt. Selbst wenn halt auch noch die Präsidenten und Ministerpräsidentengattin mit dem Kopftuch rumläuft. Mir gefällt es auch so, meine, ab und zu ist ein Kopftuch sehr sexy, aber so gefällt es mir eigentlich auch nicht. Aber das muss man in Kauf nehmen. Ich glaube, gerade an der Türkei lässt sich ablesen, dass es möglich ist in dem sehr, sehr breiten Rahmen, den Fukuyama, es ist also ein ganz breiter Pinsel, mit der diese große Erzählung geschrieben oder gezeichnet wird, dass in diesem sehr breiten Rahmen es Möglichkeiten gibt, zum Fortschritt, den wir bejahen können, unter Zuhilfenahme, unter Verarbeitung einer islamischen Tradition. Und ich kann nur noch mal sagen, dass das gelingt. Dafür haben wir alle größtes Interesse. Die Europäer sollen das unterstützen, wenngleich ich verstehe, wenn wir sagen, also wenn wir jetzt die auch noch reinnehmen, dann wird die Sache überkomplex.
Francis Fukuyama hat in seiner Schrift Das Ende der Geschichte das Überkomplexe heruntergebrochen, hat Zusammenhänge vereinfachend dargestellt. Dabei bleibt einiges auf der Strecke, was damals wie heute wichtig wäre, nämlich Klarheit zu gewinnen. Klarheit über Begriffe wie etwa Kapitalismus, freie Marktwirtschaft. Georg Kohler.
Wie gesagt, das ist eine mit sehr breitem Pinsel gemalte große Erzählung, die in vielem immer noch über plausible Gründe verfügt, in vielem aber auch markiert, dass man sie viel differenzierter anschauen muss. Aber es ist eine These und Antithesen können wir immer nur bilden, wenn wir auf etwas Bezug nehmen. Also es lohnt sich unbedingt, das Buch zu lesen. Man ist eigentlich, glaube ich, dann doch wieder erstaunt über die Kraft und die inspirierende Wirkung, die es hat. Selbstverständlich, und dieser Meinung bin ich allerdings, das, was wir überhaupt Kapitalismus nennen wollen oder Marktwirtschaft oder kapitalistische Marktwirtschaft, das wird hier vollkommen vereinfacht, simpel dargestellt. Damit kommen wir nicht weiter, aber gerade dadurch kann das Buch uns auch anregen, weiterzugehen, denn die große Frage, vor der wir heute stehen, ist nicht Kapitalismus oder Marktwirtschaft, sondern was ist das überhaupt? Kapitalismus, wo stehen wir heute? Das ist ja der Untertitel von dem Buch von 1993, Wo stehen wir? Da konnte man das ungefähr so sagen. Wir stehen heute an einem anderen Ort. Wir haben uns von daher weiter bewegt. Und die große Frage ist, was ist Kapitalismus? Was ist Finanzkapitalismus? Was ist das Verhältnis Staat und Markt? Das sind alles Fragen, die offen sind, die wir in ihrer dringenden Form auch sozusagen vom Gegenbild von Fukuyama her zeichnen können. Aber da müssen wir jetzt dringend weitermachen. Da hilft Fukuyama nicht.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.